Podcast, das Spezial.
Podcast-Spezial. Am 20. März ist bei uns im Podcast-Studio ein Castrop Rauxeler, der jetzt in Herne eine neue verantwortungsvolle Aufgabe übernommen hat. Herzlich willkommen, Nils Petrat.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Vielleicht sagen Sie einmal selbst, wer Sie sind, dann muss ich Sie nicht vorstellen.
Okay, ja, ich bin ein Ickerner Junge, könnte man sagen, da bin ich aufgewachsen. Bin da hier in Castrop zur Schule gegangen, war hier auf dem ASG und war dann lange, könnte man sagen, in der Welt unterwegs, so Studium und verschiedenen beruflichen Sachen und bin jetzt wieder zurückgekommen.
So, und Ihr Beruf ist nicht irgendeiner, manche bezeichnen es auch als Berufung, Sie sind Priester, katholischer Priester.
Ja, ganz genau, ja.
Warum eigentlich?
Tja, das kann man nicht vielleicht in einem Satz erklären, ist in der Tat vielleicht ein anderer Beruf, als wenn ich Lehrer werde oder so. Das hat sich bei mir in der Abi-Zeit entwickelt, wo man ja überlegt, was mache ich jetzt, was will ich aus meinem Leben machen. Und es gab schon verschiedene Optionen oder ich habe auch vieles andere überlegt und hatte aber verschiedene Erfahrungen oder Kontakte, die mich letztlich dahin geführt haben. Also
cool. Und bereuen Sie das oder ist das noch immer die richtige Entscheidung aus Ihrer heutigen Sicht?
Also Stand jetzt war es die richtige Entscheidung. Es gibt natürlich mal Durchstrecken, dass man denkt, boah, was hast du dir da jetzt ausgesucht? Ist das das Richtige? Aber insgesamt, gerade jetzt auch aktuell, würde ich sagen, doch, das passt und das ist vor allem sehr sinnvoll. Also kann ich gut meine Fähigkeiten einsetzen.
Okay, da würde ich nachher nochmal einhaken, aber erstmal wollen wir über Ihr aktuelles neues Engagement sprechen. Sie sind zurück. Vielleicht gehen wir auch später nochmal auf Ihre Stationen ein, die Sie zwischendurch hatten. Warum sind Sie jetzt zurück und wo genau sind Sie jetzt im Einsatz?
Also fangen wir mal hinten an. Also ich bin jetzt in Herne, also in der Castroper Nachbarstadt als Pfarrer. Da ist die gesamte Stadt Herne eine große Pfarrei. Da bin ich dann der Leiter. Und letztlich war es wirklich so der innere Wunsch, in die Heimat zurückzukehren. Also wieder hier mit den Menschen vor Ort was zu erleben, näher vielleicht nochmal an anderen Leuten von früher zu sein, Freunden, Familie. Und vor allen Dingen natürlich jetzt auch inhaltlich sehe ich das Ruhrgebiet oder so eine Stadt wie Herne schon auch für Kirche als große Herausforderung. Und das hat mich schon gereizt, an einem solchen Ort was zu gestalten.
Warum ist Herne jetzt für Sie eine große Herausforderung? Können Sie das mit eigenen Worten mal schildern?
Also einmal, weil ich vorher lange in Paderborn war, 10 Jahre, das ist
im heiligen Paderborn.
So, genau. Oder es ist irgendwie gefühlt eine andere Welt, eine heile Welt, vielleicht gerade kirchlich.
Ja. Weil es eben der Sitz des Erzbistums Paderborn ist, der Hohe Dom zu Paderborn, sagt man, glaube ich, offiziell zu diesem Kirchengebäude dort. Ja. Und beim Erzbischof sitzt man dann quasi direkt nebenan, oder was?
Ja, genau. Da wohnt der Bischof und da ist die Verwaltungsbehörde des ganzen Bistums. Der große Dom, da war ich ja auch Pastor oder Seelsorger an diesem Dom, an der Kathedrale. Ja, und Paderborn einfach von der Tradition, von der Geschichte war immer sehr katholisch und ist ja auch noch ein bisschen vielleicht bürgerlich, ländlich geprägt, so vom Ganzen.
Und Herne?
Darf man natürlich nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall ist in Herne kein Bischof und kein großer Dom. Ja, Herne ist einfach bunt, sehr vielfältig, gemischt, konfessionell, gemischt religiös, viel säkular auch, also dass Menschen gar keine Religionszugehörigkeit haben. Also das finde ich erstmal interessant, also man könnte sagen soziologisch interessant, weil so viele unterschiedliche Leute zusammenkommen. Und ich glaube auch die Art des Lebens ist da schon ein bisschen anders, wenn man das auch wieder klischeehaft sagen will, Paderborn behütet und sehr abgestimmt, wohltemperiert so alles. Und Herne ist ja auch schon ein bisschen wild manchmal, also durcheinander. Es ist nicht alles perfekt abgestimmt und ja.
Jetzt sind Sie, glaube ich, schon seit über einem Jahr oder seit knapp einem Jahr oder einem halben, ich weiß nicht genau, in Herne, um die Gemeinde so ein bisschen, die Großpfarrei, es sind ja mehrere Gemeinden zu einer zusammengeschlossen, kennenzulernen, richtig?
Richtig, ja, seit August letzten Jahres, ja.
Und in der Zeit sind Ihre Gedanken dann auch nochmal in der Hinsicht gereift, dass Sie sich das vielleicht doch nochmal anders überlegen könnten oder war für Sie klar, nee, hier bin ich richtig gerade, passt?
Also ganz ehrlich war es am Anfang schon ein kleiner Kulturschock, eben wegen, und davor das Jahr war ich sogar noch in Frankfurt, in der großen Stadt, in einem anderen Projekt, können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, und dann war dieser Wechsel nach Herne schon krass und ich dachte manchmal, oh Mann, also das, und es fühlt sich auch ein bisschen anders an als vor 20 Jahren. Ich glaube, da hat sich auch nochmal einiges entwickelt, ist eben vielleicht noch bunter und durchmischter geworden. Da musste ich mich schon ein bisschen akklimatisieren, würde ich sagen. Aber nee, das hat dann im Grundwunsch nichts geändert. Im Gegenteil, also das wollte ich ja gerade. So.
Ja, warum tun Sie sich das denn an? Das klingt nach unheimlich viel Arbeit und zum Teil auch viel mehr Frust, weil man eben nicht immer nur mit Leuten spricht, die sowieso Ja und Amen sagen, die bis sie ins Grab fallen, jeden Sonntag in die Messe gehen. Mhm. Da hat man jetzt ganz unterschiedliche Kulturkreise und die soll man jetzt begeistern für die Botschaft Jesu Christi oder was ist, wie geht das denn?
Ja, ein bisschen hat das sicher auch mit so einem Sendungsbewusstsein zu tun, also wirklich was erreichen zu wollen, gerade da, wo es nicht so einfach ist. Irgendwie ist das in mir drin, weiß nicht so, ist so eine Grundhaltung, also das steckt schon dahinter.
Wie die Kreuzzüge damals, oder nee. Nein, nicht so brutal wahrscheinlich.
Der Kreuzzüge ist meist negativ konnotiert, ja, nein, ja. Wie so Wanderprediger oder die so irgendwie was an den verschiedenen Orten was bewirken wollten.
Schon so ein bisschen missionarisch.
Missionarisch, so, genau.
Ja. Fachbegriff ist wahrscheinlich schon fast Diaspora, also eine Region, wo es nicht so viele Katholiken gibt wie Andersgläubige oder Ungläubige. Ne?
Ja, ich würde sagen, also große Teile des Ruhrgebiets sind so eine Diaspora, ja, für die beiden großen Kirchen. Ja.
Genau, und Münsterland und Paderborn ist dann eher so, zwar Sauerland, benachbart, Sauerland eher so erzkonservativ.
Ja, ist auch Klischee, ne? Wenn man genauer hinschaut, ist das auch schon lange nicht mehr so, aber eher. Also
erst katholisch wollte ich auch eigentlich sagen. Aber manchmal wird ja auch konservativ mit katholisch übereingebracht.
Ja, genau. Ja.
Sind Sie denn, Sie sind ja relativ jung, relativ dynamisch. Wenn man Sie auf der Straße sieht, würde man gleich sagen, da ist jetzt ein Priester, weil Sie auch keinen Collar kragen oder so tragen. Also Sie tragen es jetzt nicht so nach außen, Sie tragen Sneakers, so wie ich. Also im Prinzip könnten wir auch Brüder sein und irgendwelchen weltlichen Jobs nachgehen. Ist das auch Ihr Stil, um diese Botschaft irgendwie zu vermitteln oder wie machen Sie das?
Ja, auch. Das ist kein bewusstes Mittel, würde ich sagen. Aber erstmal kann es, glaube ich, nicht schaden, einfach auf Augenhöhe und ganz natürlich rüberzukommen, mit den Menschen zu sprechen, zu wirken. Also schon das Gefühl auszudrücken, also wir können jetzt auch locker miteinander hier sein. Und weil viele denken, glaube ich, bei Kirche, boah, das ist sofort was Formales, vielleicht muss ich mich da sogar anders verhalten oder eine andere Sprache wählen oder so. Das finde ich nicht gut. Sprache ist dann auch ein anderes Thema, ne? Also wie spreche ich eigentlich, wie drücke ich mich aus? Da ist auch immer ein Wunsch, da möglichst normal in Anführungsstrichen zu sprechen.
Stimmt, Sie sprechen gar nicht. Viele sind da so eine sehr, salbungsvolle oder so. Sprache, Stimme, Gott sei bei dir, so segne dich und so. Ich meine, das sind natürlich Floskeln, die sie auch nutzen, wahrscheinlich im Gottesdienst, oder? Oder
ja,
wenn
klar.
Sie mit, weiß nicht, Kindergärten was machen oder mit Familien, wenn sie taufen, wenn sie Ehe schließen und so. Das gehört natürlich auch alles dazu.
Ja, da gibt's ja diese feierlichen Settings auch oder so eine gewisse Gottesdienstsprache, die schon, die hat ja auch was, dass sich das manchmal abhebt vom Alltag, aber jetzt im normalen Miteinander und in Gesprächen erstmal, da finde ich schon, ist so eine Natürlichkeit und Lockerheit ganz wichtig, ja. Aber das ist natürlich nur das, ja, oder ein Mittel oder das Äußere, so. Und ja, das Spannendere wäre, müsste man mal überlegen, was so die Art und Weisen, die Inhalte sein können, womit man heute Menschen erreichen kann, ne? Das ist ja auch so ein Problem.
Sie müssen ja eine Idee haben. Was glauben Sie denn?
Ja, also einmal ist so meine Idee, dass, glaube ich, viele Menschen schon so diese Sinnfragen noch haben. Also so, wie kann mein Leben gelingen? Was mache ich in Krisen? Wie kriege ich Stabilität in unsicheren Zeiten hin? Wie treffe ich Entscheidungen gut? Also wer hilft mir? Oder was hilft mir dabei? Also dafür, glaube ich, kann Religion und der christliche Glaube viel beitragen, wenn wir uns darauf ein bisschen konzentrieren. Also, dass die Menschen wirklich spüren, wir haben was davon, wenn wir gläubig sind oder praktizierend sind. So. Also, es hilft mir im Alltag, Lebensbewältigung. Dann glaube ich natürlich, Menschen fragen ja immer noch viel an gewissen Lebenswenden nach Unterstützung. Also, sei es jetzt, wenn ein Kind geboren wird, Stichwort Taufe, sei es bei Beerdigung. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Ansatzpunkt, das gut zu machen, liebevoll, qualitätsvoll. Da kann man, glaube ich, auch Menschen wirklich viel Gutes tun und dass sie merken, aha, das macht ja Sinn, dass ich Kirchenmitglied bin oder dazugehöre. Also bei solchen Dingen kann man ansetzen. Und die ganze große Frage nach Spiritualität, so, die ist natürlich oft ausgewandert aus den Kirchen. Also viele suchen sich das so zusammen irgendwo.
Ob das jetzt Yoga ist oder Meditation oder Spaziergang im Wald oder weiß was, oder auch andere Religionen, ne? Es gibt eine Offenheit für, ich sag mal, internationale Dinge wie Buddhismus, sich mal angucken, was machen die so.
Ja.
So, ne?
Ja, ganz genau. Ja. Das ist natürlich trotzdem nur ein kleiner Teil der Menschen, die das überhaupt so machen, ne? Aber die sind, glaube ich, ansprechbar auch für explizit christlich-spirituelle Angebote, weil wir haben da ja auch einiges zu bieten, also auch von Meditation bis hin zu gewissen Gesängen oder Musik, also Kirchenmusik finde ich auch was ganz Wichtiges. Ja.
Kann man denn dann in Herne jetzt, wo Sie da jetzt in Charge sind, wo Sie die Verantwortung übernehmen, eine richtige Revolution erwarten oder müssen Sie das ganz langsam und behutsam alles einführen, was Sie an neuen Ideen haben? Wie gehen Sie da vor? Mit der Brechstange oder mit dem Federkissen?
Ich will nicht alle Strategien verraten, aber nein, behutsam. Eher behutsam tendenziell. Also ich finde immer, Menschen müssen von innen her von einer Sache überzeugt sein. Du kannst denen das nicht von außen einfach aufdrücken und sagen, so, jetzt machen wir das einfach so. Aber wenn du zeigst, wie es auch gehen könnte, wie sich ein Gottesdienst anfühlen könnte, wie man Abende in der Gemeinde zelebriert oder Gemeinschaft zelebriert, oder wenn das spürbar wird, dann sagen irgendwann die Leute, da wollen wir mehr davon und in die Richtung können wir uns das auch vorstellen. Aber wenn man nur so theoretisch sagt, so, ich habe die 10 Ideen und setze die jetzt mal mit mir um, das wird nicht funktionieren.
Wahrscheinlich werden Sie ja auch nicht alleine kämpfen. Sie sind ja wahrscheinlich eingebettet auch in ein Team, das schon da war,
oder? Ja, genau. Also noch andere Priester und Gemeindereferenten und natürlich vor allen Dingen Ehrenamtliche. Also wir haben ja so zwei große Gremien da in der katholischen Kirche, einmal Kirchenvorstand, so den Verwaltungsrat, die sind jetzt auch total wichtig, weil es um alle materiellen Ressourcen geht, Geld, Gebäude und so. Und Pfarrgemeinderat, die machen so die Frage, welche inhaltlichen Angebote wollen wir eigentlich setzen? Und nee, mit denen möchte ich eng zusammenarbeiten, klar.
Gibt es denn da überhaupt noch genug, die sich da richtig reinhängen, die Lust haben, sich da zu engagieren?
Gerade in Herne schon, das ist auch gut so. Und die hatten die letzte Wahl zum Beispiel zum Pfarrgemeinderat als Online-Wahl. Deswegen sind ganz viele junge Leute da drin, das freut mich sehr. Also die Hälfte des Pfarrgemeinderats ist jünger als ich, glaube ich. Und das macht richtig Spaß so. Auch im Kirchenvorstand sind viele Jüngere. An anderen Orten erlebe ich schon auch, dass das wohl schwierig ist, für diese Art der Mitarbeit Engagierte zu finden. Aber in Herne gerade geht's gut und da würde ich auch gerne dran anknüpfen, dass das so bleibt.
Sie machen sich aber wahrscheinlich trotzdem keine Illusionen. Sie stellen sich schon auf einen weiteren Schrumpfungsprozess ein. Oder worauf muss man sich heutzutage als Leiter einer Großpfarrei einstellen?
Ja, rein statistisch erstmal schon. Alles andere wäre jetzt wirklich sehr ungewöhnlich. Genau, weil allein immer die Zahl der Todesfälle und Bestattungen und der Austritte immer viel größer ist als die Zahl der Taufen und der Neueintritte, also so, dass wir diese Pfarrei hat ja aktuell so etwas über 20.000 Mitglieder. Im Moment verlieren wir im Jahr mit diesen, also Todesfälle, Austritte und dann gegengerechnet mit dem Taufen so fast 500 Mitglieder. Ich denke, das wird nicht immer ganz so weitergehen, denn wenn man das ausrechnet, wäre man ja irgendwann bei Null. Jetzt müsste ich meinen Bruder fragen, der ist Mathematiker, wann das soweit wäre, aber das könnte man rechnen, in 20 Jahren oder so sind wir bei Null, das glaube ich nicht. Aber Statistiken gehen ja schon von einer Halbierung sogar oder Prognosen von einer Halbierung aus, so innerhalb von 10, 20 Jahren. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es erstmal in die Richtung weitergeht, wobei schon der Wunsch wäre, das zumindest ein bisschen zu verlangsamen und vielleicht wieder andere Menschen zu erreichen, die bisher nichts damit zu tun hatten. So. Mhm.
Wir als Medienunternehmen sind ja so ein bisschen Brüder im Geiste, was die Tendenz angeht. Wir sind eigentlich ein Zeitungsverlag und als Buchverlag gegründet worden. Und wenn wir uns jetzt nicht Gedanken machen würden, was wir mit den, ich sag mal, überwiegend sterbenden Zeitungslesern, wie wir die ersetzen durch neue Kunden, da kommen wir mit Zeitungen jetzt nicht groß weiter. Und Sie wahrscheinlich auch nicht mit dem Sonntagsgottesdienst. Wir versuchen uns dann digital aufzustellen. Wir nehmen Podcasts auf, wir machen Videos, wir sind vor Ort mit Live-Schalten und allem, was die digitale Welt so ermöglicht. Sie haben jetzt von einer digitalen Wahl gesprochen. Weiß nicht, was sind die Dinge, mit denen Sie Leute noch einfangen wollen? Sie haben ja gesagt, diese Lebenswenden sind da schon so ganz relevante Punkte, um Leute auch zu begeistern, oder?
Ja. Also ich glaube, das bei uns, das Face-to-Face, also dieses wirkliche Gegenübersein, das brauchen wir schon. Also Religion funktioniert nicht nur digital. Da können wir aber auch noch drüber reden, was man da noch machen kann. Aber immer, also dass immer, wenn du der Kirche begegnest, du den Eindruck hast, da wird dir etwas ermöglicht oder wirst du begleitet, so wie du es gerade brauchst, kriegst du Unterstützung, seelischen Beistand oder wie auch immer. Also das fände ich, ist schon das Hauptkriterium. Und ich glaube, dass man das auf Dauer auch nicht ganz, dass das nie ganz sterben wird, so auch gerade in dieser krisenhaften Welt und wer weiß, was alles noch so kommt. Also dass sich Menschen auch nach seelischem Support sehnen, das glaube ich schon. Wie gesagt, ob die es bei der Kirche suchen, das ist nochmal eine andere Frage. Dafür würde ich halt gern werben, dass das wieder passiert. Aber ja, also achte auf die Qualität deiner Angebote, das ist so eine Sache. Und natürlich, aber um überhaupt Kontaktflächen zu schaffen, glaube ich, ist das Digitale schon wichtig. Und da ist die Kirche, anders als Medienunternehmen, leider noch ganz, ganz am Anfang.
Also, aber Sie sind bei Instagram und Sie sind ja auch der aus dem Mods-Mobil. Sie kennen ja so ein bisschen,
das,
oder?
Ja, genau. Das
müssen wir allen, ja auch drüber sprechen. Ja, Sie waren mal bei ProSieben und waren da ein Fernsehpastor. Zwar nur in einer nischigen Sendezeit, mal so für eine Minute am Sonntag oder so.
Samstagmorgen, ja.
Aber Sie waren da ja dann deutschlandweit oder auch österreich-schweizweit irgendwie im Fernsehen.
Mhm. Ja, das ist, läuft auch immer noch. Also jeden Samstag so um 11 Uhr wird das dazwischen in Serien, die da laufen, eingeblendet. Das
zwischen
ist
was? Simpsons und
Big Bang Theory oder sowas. Okay. Also ja. Aber ich gucke das selber eigentlich nie samstags morgens ProSieben, aber ja. Kann man auch im Internet abrufen. Modsmobil, ja genau. Es gibt so kirchliche Sendeformate. Die bekannten sind ja eher Wort zum Sonntag oder ZDF Fernsehgottesdienst. Da erreicht man schon Leute, aber das ist auch noch wenig professionell und ausgereift so, ne? Da könnte man auch viel mehr, wenn man sich nach USA mal umguckt, wie die so Fernsehprediger haben oder auch Gottesdienste inszenieren. Aber ja, das gibt es immerhin so. Ja. Und ja, aber Social Media, nee, ist auch nicht so. Auch in unserer Pfarrei da jetzt habe ich gar nichts vorgefunden. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen mit aufbauen. Aber das wissen ja auch alles, frisst viel Zeit und du musst es auch gut machen. So, aber irgendwie da eine Plattform zu schaffen, das muss sein. Also ja. Mhm.
Es gibt ja in den heutigen Zeiten auch sehr viel Kritik so an der Kirche insgesamt. Und da geht es dann um einzelne Vergehen oder auch, ich sag mal, von höheren Priestern und Bischöfen gedeckte Dinge, die da schief gehen, was auch Kindesmissbrauch oder sexuellen Missbrauch angeht. Wie geht man denn damit um? Wird man häufig im Alltag damit konfrontiert? Und was sagen Sie dann den Leuten, die sagen, ich will von der katholischen Kirche echt nichts mehr wissen? Die können mir da bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Ja, das begegnet schon häufig. Also viel Frust und auch dieser, ja, dieses absolute Erschrecken, was ich ja selber auch habe, was da möglich war und vielleicht immer noch leider manchmal möglich ist, so in den eigenen Reihen. Dem, also einmal begegne ich dem natürlich emotional, dass es mich auch ziemlich runterzieht eben, weil ich will ja eigentlich für was Positives stehen und für was Bestärkendes und dann zu merken, nee, in den eigenen Reihen ist da auch ganz viel Mist so, das frustriert. Ja, und entgegnen oder wie gehe ich damit um? Na, also da kann man ja argumentativ nichts sagen, die Fakten sind klar, da gibt es gar nichts schön zu reden.
Es geht oft um den Umgang dann auch damit,
genau.
Oder?
Ja, da kann man natürlich sagen, dass da einiges gemacht wird und wo es noch verbessert werden muss, kann man darauf hinweisen, so. Immer in aller Vorsicht natürlich, muss man das sagen. Aber das andere ist schon zu sagen, wofür wir aber auch stehen oder was auch die Stärken sind. Und das erleben ja viele vor Ort auch. Also, dass es auch gute Angebote gibt und so. Also immer diese Doppelbotschaft. Also wir haben verstanden, das ist schon krass, was da passiert ist. Und zugleich, das ist aber nicht die ganze Kirche. Es sind nicht alle Priester, es sind nicht alle Ehrenamtlichen, nicht alle, die das Label katholisch tragen, haben damit was zu tun. So. Und ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen.
Ja. Sie haben ja jetzt eine Zwischenphase gehabt, wo Sie weit weg waren vom Ruhrgebiet. Mhm. Sie waren in Frankfurt, hatten Sie gesagt, waren da auch nahe an so einem Orden, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Was haben Sie da gemacht?
Das war so ein Projekt für junge Leute, Zukunftswerkstatt, heißt das bei den Jesuiten, bei diesem Orden in Frankfurt. Und genau, da hat mich gereizt, nochmal so explizit mit jungen Leuten zu arbeiten, also die auf der Suche, die sind im Studium meistens gewesen.
Theologiestudium?
Nee, so. Alles Mögliche, ja. Also einfach suchende junge Leute, die gesagt haben, ich brauche Orientierung oder ich will die nächsten Schritte überlegen in meinem Leben. Und genau, auch dieser Orden hat mich eigentlich immer angesprochen. Ganz bisschen im Hinterstübchen habe ich auch mal überlegt,
da vielleicht einzutreten.
Ach so. Aber das ist jetzt auch endgültig vom Tisch für mich, aber ja. Und mich hat die Stadt fasziniert. Also ich wollte unbedingt aus Paderborn, vielleicht aus dieser Provinz da raus und dann Frankfurt. Also ich liebe eigentlich Großstädte oder das Urbane so. Und ich war schon mal in Rom zum Studium und jetzt dachte ich, ist auch nochmal, da war ich gerade 40 oder Anfang 40, nochmal die Möglichkeit woanders hin. Dann hat mir das Bistum da die Chance gegeben, das zu machen. Und das war richtig toll. Also in der Stadt zu leben, mit den jungen Leuten zu arbeiten, in dieser Campus-Atmosphäre zu sein, das war schon schön. Ja, und das war jetzt, genau, direkt die Station vor Herne. So.
Wie kam dann der Kontakt zu Herne? Also hat man sie gefragt oder haben sie gehört, oh, der geht da in Ruhestand, da hätte ich wohl Bock drauf? Oder wie funktioniert sowas?
Ja, also zweigeteilt. Einmal der eigene Impuls zu sagen, ich möchte weiter gerne im städtischen Bereich was machen und ich könnte mir so eine Pfarrei gut vorstellen.
Das sagt man dann so seinem Vorgesetzten, ja. Lässt das mal so fallen und der guckt, wenn sich was ergibt und wenn es gut läuft, meldet er sich, wenn er was Freies hat oder...
Ja, da gibt's ja, nee, man kann ja, ist ja wie bei anderen Arbeitgebern auch schon ein bisschen netzwerken und so sagen, guck doch mal sehr konkret, also nicht nur so allgemein und selber sich auch umhören, habe ich dann und dann war genau so eine Option, dass ich wusste von jemanden, den kannte ich auch, meinen Vorgänger oder kennen gut, dass der noch was anderes plant und dann war die Frage, kannst du nicht ein Jahr vielleicht auch früher schon das Neue angehen, weil ich bin jetzt gerade auf dem Sprung und dann hat sich das entwickelt. Also man kann schon entgegen manchem Klischee relativ viel Einfluss darauf, wo man hinkommt, so. Also man wird nicht einfach vom Bischof irgendwo auf der Landkarte verteilt. So.
Das müssen nur die Lehrer gerade mitmachen.
Was? Ja, vielleicht. Ja.
Sie waren ja auf dem ISG, vielleicht haben Sie die Debatte ein bisschen verfolgt, dass da Lehrer abgeordnet werden, zu Grundschulen und so. Ja. Aber ganz anderes Thema. Ja. Wir gucken hier auf St. Lambertus, hier aus dem Fenster unseres Podcast-Studios. Da ist ja eigentlich im Prinzip vor 3 Jahren auch was passiert. Da ist Herr Gundermann neu angefangen, der kam aus dem Sauerland für Herrn Großmann, der hier jahrelang die Geschicke gelenkt hat. Das war damals aber für Sie eigentlich noch gar keine Option wahrscheinlich. Weil das wäre ja Castrop-Rauxel genau. gewesen, Ihre Stadt.
Ja, ganz ehrlich, also wir kriegen immer vom Bistum so auf den Schreibtisch quasi die offenen Stellen. Und das war dann ja vor 3 Jahren oder wann. Und diese Stellenanzeige habe ich lange auf meinem Schreibtisch gelassen, wo Castrop Süd stand. Aber vor 3 Jahren war es A, noch nicht so der innere Punkt, das zu machen. Und B, habe ich mich auch entschieden, also nicht in die Heimatstadt, also okay. Der Prophet in der eigenen Heimat. Jetzt sprechen wir zwar hier in Castrop, aber also ich glaube, es ist gut, eine kleine Distanz zu haben. Ich meine, Herrn ist auch um die Ecke, aber ja, so, also ich wollte nicht in, vor allem nicht in Ickern oder so, das ist, glaube ich, nicht gut, direkt in der eigenen.
St. Barbara war damals ihre Weihe, glaube ich, oder
Primiz? Ja, meine erste Messe, heißt. Genau, ja. Mhm. Und da bin ich auch aufgewachsen da in der Siedlung, ja.
Mhm. Okay.
Genau.
Und da wohnen ihre Eltern?
Ja, genau, ja. Die sind da, oder der jetzige Pfarrer ist auch schon ewig da, den kenne ich auch gut und bin jetzt auf einigen Ebenen mit dem auch verbunden.
Wie ist das, wenn man da so hinkommt, in die alte Kirche oder auch in die, weiß ich nicht, ins Pfarrheim oder ich weiß nicht, was sie da waren, Messdiener nehme ich jetzt mal an vielleicht oder weiß ich nicht, im Ferienlager aktiv oder.
Ja, dann da schon im Kindergarten, der ist direkt daneben dran. Ja, das hat schon so Heimatgefühl oder Kindheitserinnerungen so. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, man hat sich ja auch entwickelt, ne? Okay. Also es ist, genau, es kommen noch diese Gefühle auf, aber man merkt auch, ich bin jetzt auch ein anderer, so. Ja, es gibt ja nicht einfach so eine Kontinuität, glaube ich, so zu früher.
Sie haben ja auch Bücher geschrieben. Mhm. 2 sind veröffentlicht. Warum haben Sie gesagt, ich schreibe mal ein Buch?
Ja, vielleicht auch wieder Sendungsbewusstsein. Also einmal wurde ich da auch drauf angesprochen, von so einem Verlag in Paderborn. Sie predigen immer so gut oder wir haben schon mal so Predigten sonst digital gestellt oder so kleine Broschüren gemacht. Wollen wir da nicht mal ein richtiges Buch draus machen? Und ich finde das auch einfach schön, die Gedanken etwas weiter zu streuen und weiter zu geben.
Das sind so Lebensratgeber, so ein bisschen.
Ja, genau. Und spirituelle Gedanken, wofür hilft dir der Glaube? Was ist die Kraft des Glaubens eigentlich? Wofür Spiritualität und so? Ja,
oder haben jetzt, Sie wieder ein Projekt offen, wo Sie waren an einem Buch schreiben gerade?
Ja, ganz aktuell nicht. Also manchmal so Artikel hier für so kirchliche Zeitschriften, aber so ein ganzes Buch ist schon ein Projekt, was schon zeitintensiv ist. Aber es wäre eine Idee, auch diese Erfahrung in Herne jetzt so, die ersten Erfahrungen oder also sozusagen Kirche in so einer Ruhrgebietsstadt, da hätte ich schon im Hinterkopf schon ein paar Ideen.
Ja. Viele Ideen, sehr schön. Aber wahrscheinlich müssen Sie sich jetzt erstmal auf die Dinge, die in Herne auf der Straße liegen, kümmern, oder?
Ja, volle Pulle, ja genau. Das ja, da ist jeden Tag so viel, gerade am Anfang natürlich, Leute wollen dann kennenlernen. Ich habe auch viele konkrete Anfragen, was geregelt werden muss. Das ist ja schon ein Riesenladen. Und einige Strukturen sind auch ehrlicherweise natürlich nicht so professionell bei uns wie ein Unternehmen. Also vieles ist ein bisschen ruckelig, da muss man auch noch so Handlungsoptionen überlegen, wie man so den Alltag ganz gut gestaltet bei 20.000 Leuten.
Ja. Müssen Sie auch so richtig Verwaltungskram, Entscheidungen, Personalentscheidungen und so in Kindergärten, ist das alles Ihr Job oder gibt es, es ist ja so, dass die katholische Kirche auch viel jetzt so weltliche Gemeindeverwalter einsetzt, glaube ich, inzwischen hauptamtlich, ja, ne?
Genau, sogar eigentlich in jedem, in jeder Pfarrei, in jedem Pastoralamt haben wir auch einen sehr guten, der aus der Wirtschaft kommt, also das scheint erstmal sehr gut zu gehen. Und der kümmert sich eigentlich um die normalen Personalangelegenheiten. Alles, was jetzt nicht die Priester oder Gemeindereferenten betrifft, für die bin ich direkt zuständig. Und die Kitas sind ja schon bei uns hier im Bistum ausgegliedert oder in so einer GmbH. Von daher macht die Personalverwaltung der Gemeindeverband.
Also können Sie sich schon auf so Seelsorge fokussieren?
Ja. Ja, also die Struktur ist eher so, wie können uns die Leute erreichen und wie kriegen Leute eine Antwort auf Anfragen, das ist eher die Orga. Aber sonst ja, das wäre auch mein Wunsch, unbedingt. Also deswegen bin ich ja auch Priester geworden, nicht um Verwalter zu sein.
Jetzt gab es am vergangenen Wochenende ja ein Fest. Mhm. Sie sind da feierlich eingeführt worden.
Jo,
ja. Beschreiben Sie mal, wie das war.
Ja, das war wirklich ein total tolles Happening, muss ich sagen. Also ein Wiedersehen mit vielen Leuten, einmal aus hier, aus der Heimat, aus Castrop, aus meinen früheren Wirkungsstätten, aus Paderborn, dann aus Herne jetzt von den Leuten. Also so ein bisschen klassisch, wer das so kennt, da kommen Leute mit Fahnen dann vorher rein, ne, von den Verbänden, Kolping, Messdiener, Pfadfinder und so. Dann hatte ich mir gewünscht, dass ein Teil vom Domchor singt, weil ich in Paderborn mit denen zu tun hatte. Das war natürlich toll in der Kirche, so richtig tolle Stimmen und Kirchenmusik zu haben. Aber auch von der Grundschule war ein Chor da, also so kam alles vor. Ich habe mit zwei Leuten noch zusammen gepredigt, mit zwei jungen Frauen. Also nicht so einfach so, der Priester steht vorne, sondern wir haben so unsere Vision für die Gemeinde ein bisschen gesagt. Und es war ein echt tolles Gefühl, also so, dass ich dachte, das kann was geben hier. So.
Und die Kirche war endlich mal voll. War
ganz voll, genau. Also hunderte Leute. Und ja, das könnte häufiger so sein. Vielleicht Ostern demnächst, mal gucken. Ja.
Genau, Ostern ist jetzt schon bald. Was ist denn Ihre Osterbotschaft dieses Jahr? Können Sie das schon verraten?
Ja, wir haben als, das ist auch toll, es gab so eine Vorbereitungsgruppe mit jungen Menschen auch und die haben, oder wir haben als gemeinsames Motto genommen, Höhen und Tiefen, doch du trägst mich, also Gott trägt mich. Also so ein getragen sein trotz aller Krisen, die da sind. Wir hatten das Bild so von so einem Drahtseilakt. Manchmal ist das Leben ja wie so ein Balancieren. Und manchmal stürzt man auch runter, aber der Glaube sagt dir, es gibt so ein Netz noch, ein Sicherheitsnetz. Das wäre eigentlich meine Osterbotschaft. Also okay, es sind anspruchsvolle Zeiten gerade, aber du darfst dir sicher sein, Mensch, im Letzten gibt es noch so eine Sicherheit und darfst mit Zuversicht dein Leben angehen. Das würde ich gern vermitteln in den Ostergottesdiensten.
So, und als neuer Pfarrer nimmt man sich ja vielleicht erstmal vor, das erste Jahr, vielleicht setzt man sich schon Ziele, aber gucken wir mal auf die nächsten 10. Was würden Sie sich wünschen, wenn wir hier in 10 Jahren widerstehen, was wir dann sagen könnten?
Ja, also ich würde sagen, das ist jetzt vielleicht ambitioniert, aber dass wir dann sagen können, es gibt eine wahrnehmbare und sichtbare katholische Gemeinschaft noch in Herne. Die sind erreichbar, da sind Ansprechpartner. Da treffen sich Leute regelmäßig zu Gottesdienst oder anderen Veranstaltungen. Also ich glaube, es geht einmal erstmal überhaupt um dass so eine Basis bleibt des christlichen Lebens in unseren Städten. Also das ist mein Hauptziel, dass das erhalten bleibt. Und dann gibt es vielleicht 1, 2 Zentren oder so, in denen das stattfindet. Und dass viele Leute, also dass ich Rückmeldungen bekomme, dass die Leute sagen, das ist gut, dass es euch in Herne gibt. Also das wäre natürlich das Schönste, wenn Menschen dann sagen, gut, dass wir diese katholische Kirche in Herne haben. Uns würde was fehlen, wenn es die nicht gäbe.
Ja. Die noch sich für die Kirche engagieren, die klagen zurzeit auch oft darüber, dass die Kirche so schrumpft. Es werden Kirchen geschlossen. Wir haben das bei einer evangelischen Kirche, der Petrikirche hier in Habinghorst erlebt. Aber auch St. Franziskus auf Schwerin steht zur Disposition. So. Und diese Zusammenlegung von Gemeinden in größere Verbünde, so, das führt natürlich immer auch zu so einem Knirschen und Knacken. Vielleicht auch zu einem, Art Heimatverlust, wenn die eigene Kirche geschlossen wird. Ist es nicht eigentlich total frustrierend, in so einem Schrumpfungsprozess dabei zu sein?
Ja, ist ja die Frage, ob das mein Bild dafür ist, ne? Also ja, das nehme ich auch wahr, dass viele das so sehen oder aber das ist natürlich echt ein ziemlich frustrierendes Mindset. Also wenn eigentlich immer alles weniger wird oder jemand hat das mal so ganz krass gesagt, aber ist mir so hängen geblieben. Ach, ihr macht das ja wie bei so Amputation, ihr macht das immer stückweise, erst nehmt unten was ab und irgendwann das ganze Bein weg. Also das ist natürlich, das ist aber nicht unser Bild, ne? Das Bild wäre eher, dass man jetzt neue Schwerpunkte setzt und dass man sich eher fokussiert auf gewisse Themen und dadurch auch wieder mehr profiliert. Also das wäre eher mein Bild und nicht so sehr schrumpfen. Aber das kommt oft so rüber. Also, aber das wäre auch mit meiner Aufgabe, so nochmal da andere Bilder und Motivationen zu erzeugen, dass die Menschen ja auch verstehen, es hängt ja nicht an den Gebäuden im Letzten oder an dem, ob Christentum, ob katholische Kirche lebendig ist, sondern an viel mehr, an dieser Botschaft, an dem Inhalt. Und da muss aber echt noch viel Umdenken passieren. Also genau, man ist sehr in den alten Bildern so, ja.
Letzte Frage, wenn man sie mal live erleben will, zum Beispiel zu Ostern und mal Lust hat, vielleicht über die Stadtgrenze zu gehen, wo trifft man sie dann?
Ist natürlich nur ganz zu empfehlen, das zu machen. Wir haben ganz toll, die K- und Ostertage sind an einem Ort, Stichwort Profilierung, Fokussierung, in der Herz-Jesu-Kirche, das ist in Herne Süd, sagen die immer, aber für mich ist das eigentlich eher eine Mitte, weil das so nah bei ist, eine tolle neogotische Kirche, also Herz-Jesu-Kirche in Herne da, bin ich da von Donnerstag bis Samstag nächste Woche anzutreffen, bis zur Osternacht und Ostersonntag auch in der Bonifatiuskirche. Das ist die zentrale Kirche in der Bahnhofstraße in Herne. Im Internet steht natürlich alles. Ja, und die Pfarrei heißt St. Dionysius. Zungenbrecher, St. Dionysius Pfarrei.
Und Sie heißen Nils Petrat und Ihr Lieblingsgottesdienst ist der zu Ostern oder zu Weihnachten?
So ist es.
Welcher?
Osternacht.
Geburt oder Tod und Auferstehung?
Ja, Osternacht eigentlich. Ja? Die dunkle Kirche da mit den Kerzen, ja, die übertrifft alles, wobei natürlich stille Nacht in der Kirche auch schon ist. Nein, aber Ostern.
Lumen Christi gegen stille Nacht. Nils Petrat weiß Bescheid. Vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen ein herzliches Glück auf aus Castrop-Altstadt oder auch aus Ickern nach Herne. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Studio waren. Alles Gute.
Danke.